Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Kaum ein Thema polarisiert die Gesellschaft so wie das Thema Flüchtlinge. Für die einen sind es potenzielle Vergewaltiger, die dafür sorgen, dass Frauen sich nicht mehr vor die Tür trauen. Andere engagieren sich für ihre Integration, freuen sich über neue Arbeitskräfte und sehen die neuen Einwanderer als Bereicherung.
Die meisten Menschen, die kamen vor 2 Jahren. Damals hat Eine Stunde Liebe schon mal über Flüchtlinge, die Liebe und den Sex berichtet. Jetzt haken wir nochmal nach. Woher kommt dieses Bild des sexuell übergriffigen Flüchtlings? Wie klappt es mit dem Kennenlernen hier? Wo gibt es ähnliche, wo vielleicht verschiedene Datingkulturen? Und wie nehmen die Flüchtlinge uns hier wahr?
Wir haben auch 3 sehr unterschiedliche Liebesgeschichten. Eine Beziehungsjungfrau, ein Mann mit Ansprüchen und eine Frau, die für das Bleiben ihres Freundes kämpft. Es wird also spannend. Wir sind Shanli Anwar
und Till Opitz. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Unsere Frauen können nicht mehr alleine joggen gehen. Vergewaltiger, alles Goldstücke mit gesteigertem Sextrieb. Zitate aus Facebook. Von männlichen Flüchtlingen wird oft so ein Monsterbild entworfen. Und zur Wahrheit gehört, ja, es gab Übergriffe. In Bonn, in Freiburg, in Köln zum Beispiel.
Wahr ist aber auch, für diese Übergriffe ist nur ein Bruchteil der zu uns geflüchteten Menschen verantwortlich. Warum werden diese Taten im Netz so groß, so verallgemeinert zur puren Hetze? Solma Skoczabai-Broglawski ist Muslima und interkulturelle Psychiaterin und Psychotherapeutin in Bielefeld. Ich habe sie gefragt, wieso dieses Bild des übergriffigen Flüchtlings so viral geht.
Ja, wir haben dieses Bild auch etwas weniger negativ besetzt in den 70er Jahren vom hochpotenten, sexualisierten Türken und Griechen und Italiener gehabt. Man projiziert einfach viele sexuelle Fantasien an dem Fremden. Das ist den Psychoanalytikern längst bekannt. Wir haben jetzt aktuell eine sexuell aggressive Fantasie, wenn es um die Zugewanderten geht. Das hat auch was mit den Bildern der Krieg und der Vergewaltigung zu tun oder mit dem IS-Mann, der 100 Frauen hat oder in einer Nacht 10-mal Sex haben muss oder sonstige Absurditäten. Und das wird projiziert.
Aber was sagen Sie den Leuten, die sagen, oh, nach zum Beispiel den Vergewaltigungsfällen in Freiburg, in Bonn oder eben auch der Kölner Silvesternacht, gibt es einfach eine gewisse Sorge?
Die Sorge ist stets berechtigt. Die darf man auch nicht, finde ich, runterspielen. Manchmal begegne ich 2 extreme Seiten. Die einen sind fahrlässig, beachten nicht die Unterschiede oder die unterschiedliche Vermittlung von Flirtcodes. Wenn ich auch vor allem an die Ersthelferinnen, die sehr nahe gehen und nicht auf Distanz achten. Auf der anderen Seite beobachte ich auch eine extreme Zurückhaltung. Ich glaube, da ist einfach bedacht, aber doch mit Vorsicht aufeinander zugehen notwendig. Es gibt immer Ausnahmen. Es gibt auch sehr viele Deutsche, die, wenn sie in Thailand sind, sexuell übergriffig sind. Das heißt aber nicht, dass Deutschland ein sexuell enthemmtes Land ist, nur weil eine Gruppe diesen Sextourismus betreibt. Genauso ist es mit den anderen Völkern dieser Welt. Es gibt immer wieder Menschen, die irgendeine sexuelle Funktionsstörung haben und dementsprechende Arten, welche Nation sie angehören, ist, finde ich, in dem Fall ein Zufallsergebnis. Das spielt nicht so eine Rolle.
Was sind denn Faktoren, die eine Rolle spielen? Gibt es schon möglicherweise, natürlich auch wieder nicht in allen, aber in Teilen, eine andere Rolle, eben das andere Verhältnis von Männern und Frauen in Herkunftsländern? Inwiefern ist das bedeutend?
Ich glaube, dass viele, vor allem junge, erwachsene Männer, die ohne Begleitung kommen und auch ohne männliche Vorbilder aufgewachsen sind oder mit einem aggressiven, politisch-religiös, fundamentalistisch angehauchten Bild des Mannes aufgewachsen sind, dass sie auch kein gesunden Verständnis für Sexualität auf Augenhöhe haben und dementsprechend auch sich quasi unter Anführungszeichen das Recht nehmen wollen. Das passt ja auch zu dem, was wir in den letzten Wochen erleben mit diesem MeToo-Ereignis. Also wir haben diese Übergriffigkeiten überall auf dieser Welt und offensichtlich sind wir auf der Welt noch nicht so weit, dass wir die Sexualität auf Augenhöhe verstanden haben. Ich habe auch viele junge Männer, die missbraucht worden sind, auch aus diesen Ländern. Also es gibt die Gruppe der missbrauchten jungen Männer aus Afghanistan, die als T-Junge eingesetzt worden sind bei Taliban. Wir haben darunter auch sehr viele Opfer sexueller Gewalt. Die sind Männer.
Das sind ja also hochgradig auch traumatisierte Menschen. Gibt es da überhaupt genug Angebote? Weil man muss ja erstmal auch helfen können.
Bevor es Angebote gibt, muss ein Bewusstsein darüber geben. Ich habe den Eindruck, dass wenig Bewusstsein darüber gibt, weil wir das habe ich auch in mehreren internationalen Tagungen erlebt, über den Mann, der sexuelle Gewalt, Nötigung und Missbrauch ausgesetzt wird, auch über den Jungen wird kaum gesprochen. Wir haben kaum Kollegen, sowohl männlich wie auch weibliche Kollegen, die darauf sensibilisiert sind. Bevor wir Angebote haben, müssen wir erstmal an unserer eigenen Weiterbildung arbeiten, selbst ein Bewusstsein darüber haben.
Gibt es irgendwelche Angebote der Aufklärung, der Aufarbeitung?
Sexuelle Aufklärung gibt es auf jeden Fall. Wir haben sogar eine hervorragende Homepage, Sazu, der sehr viel auch über Sexualität in eigener Sprache mit Bildern vermittelt. Sie dürfen auch nicht vergessen, wir haben jetzt die neuesten Daten veröffentlicht. Viele junge Afrikaner kommen ohne jegliche sexuell übertragbare Krankheiten zu uns. Nach einem Jahr sind sie mit sexuell übertragbaren Krankheiten hier in Deutschland infiziert. Das heißt, hier brauchen wir dringend Aufklärung auch über safen Sex. Das Thema Angebot bei denjenigen, die tatsächlich auch Hilfe brauchen. Wir haben sehr viele Angebote für Frauen, weniger spezialisiert auf Männer. Wir haben mittlerweile Angebote für homosexuelle oder transsexuelle Menschen, aber für heterosexuelle Männer, das ist schon ein sehr schwieriges Thema. Ich finde, es ist noch ein Tabuthema, das noch aufgeklärt werden muss. Wir müssen auch in den Schulen gehen mit unserer sexuellen Aufklärung. Also wir schützen unsere Jungs kaum.
In dem Kontext auch von Sexualität, Partnerschaft, wie wichtig ist aus Ihrer Sicht oder wie bedeutungsvoll die Möglichkeit des Familiennachzugs?
Ich würde Ehepartner und Kinder auf jeden Fall in Betracht ziehen, weil es auch, wir haben das auch während des Zweiten Weltkrieges erlebt, da können ganze Familiengeschichten auseinandergehen. Da hatten wir ja sehr viel auch mit jüdischen Menschen zu tun, die plötzlich das Kind dann aber schon in London war und die Eltern aber dann in KZ umgekommen sind. Also wenn man da zu spät reagiert, kann auch vieles schiefgehen.
Sagt Solmaz Golzabahi-Broglawski über den Familiennachzug für Flüchtlinge. Wir können aus anderen Zeiten lernen, in denen viele Menschen geflüchtet sind.
Sie ist Psychiaterin und Psychotherapeutin in Bielefeld und arbeitet mit vielen geflüchteten Menschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Und wir kommen jetzt zu einem ganz besonderen Liebestagebuch.
Normalerweise geht es im Liebestagebuch um Geschichten, um Sexstories, Liebesleben und vieles mehr. Diesmal haben wir eine junge Frau im Liebestagebuch, die auch aus dem Nähkästchen plaudert, aber etwas anders.
Sakine Safari ist 22, sie lacht viel, trägt einen lockeren schwarzen Schal als Kopftuch. Vor 2 Jahren ist die Afghanin mit ihrer Familie aus dem Iran nach Deutschland geflohen.
Und Deutschlandfunk Nova-Reporterin Jennifer von Marso hat sich mit ihr getroffen, um über die Liebe zu reden.
Aber das Thema steht bei Sakine noch gar nicht so richtig an. Sie hat noch nicht mal jemanden geküsst, sagt sie, aber hört selbst.
Liebe ist schön, aber ich habe keine Erfahrungen damit. Ich hatte noch nie einen Freund, weil bei uns gibt es nicht sowas und das ist wirklich tabu. Ich komme ursprünglich aus Afghanistan, aber ich bin in Iran aufgewachsen und ich habe dort ein Jahr Biochemie studiert. Fast 2 Jahre bin ich in Deutschland und ich studiere an der Goethe-Universität. Ich möchte eigentlich Karriere machen. Wenn ich mit meinem Studium fertig bin, dann möchte ich auch promovieren und in eine internationale Firma arbeiten. Ich möchte die neuen Medikamente erfinden und die anderen kranken Leute helfen. Ich muss nicht heiraten. Ich denke, über Heirat nicht eigentlich. Bis jetzt habe ich gar keine Freunde und ich denke auch über das wirklich bis jetzt nicht. Ich bin sehr beschäftigt, ich musste Deutsch lernen und mein Studium weitermachen. Und meine Situation ist ganz anders als die andere, wirklich. Eigentlich, ich weiß es nicht, was ist die Liebe. Und ich kann nicht vorstellen, meine Freunde sagen, ja, wir lieben uns, wir möchten bis Ewigkeit zusammenbleiben, aber nach 2 Jahren, sie streiten und haben sich getrennt. Und dann ist mir verständlich, was ist die Liebe? Ich komme eigentlich aus einer religiösen Familie. Hier ist eine andere Gesellschaft und dort ist ganz eine andere Gesellschaft. Hier ja, sind einfach zusammen, sie küssen und niemand sagt, was haben sie, sie sind verheiratet oder nein. Aber in Iran zum Beispiel, wenn du mit einem Junge auf der Straße bist, dann kommt die Polizei und fragt, was ist ihre Beziehung? Zum Beispiel, es ist verboten, dass ein fremde Mann mit einer fremden Frau zusammen sein, dann vielleicht sagen, ja, wir sind zum Beispiel Cousin, das ist mein Cousin, das ist meine Cousine. Du musst beweisen, du musst Ausweis zeigen, ja, das ist meine Cousine und das ist mein Cousin. Eigentlich, ich komme aus einer Familie, einer Umgebung oder Gesellschaft, die Frauen haben nur das gehört, dass sie müssen heiraten, Kinder kriegen und zu Hause bleiben als Hausfrau und sagen, ja, okay. Und manche sind wirklich unzufrieden, aber sie haben Kinder und sie haben keine andere Möglichkeit und sie müssen bis Ende des Lebens mit dem Mann bleiben. Ich meine, die Frauen und Männer müssen das gleiche Recht haben und nicht, man muss so oben sein und Frau muss unten sein. Es ist ganz unfair. Zum Beispiel, ich habe viele Biografien von Marie Curie gelesen, dann habe ich gesagt, guck mal, sie waren auch sehr einfache Leute und sie haben studiert und sie haben etwas gefunden und sie bleiben immer im History, im Buch und sowas. Und dann habe ich gesagt, ich bin auch ein einfacher Mensch, aber warum kann ich nicht das machen? Sie hat sich in einen französischen Mann verliebt und sie hat geheiratet, sie hatte auch Kinder und der Mann war auch in dieser Richtung, in dieser Chemie und Physik. Sie waren beide zusammen und sie waren ein tolles Paar, wirklich, eigentlich. Ja, geht das vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich kann noch nicht die Liebe einfach bestellen. Das ist nicht eine Kaffeetasse oder sowas. Das, ja, ich möchte meine Liebe so sein. Das kommt einfach. Ich habe einmal von Freunden gefragt, ja, was meinst du, was ist die Liebe? Sie hat gesagt, ja, es kommt nur unerwartet. Du kannst es erwarten oder du kannst rechnen, wann kommt. Aber das kommt einfach.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Flüchtlinge, die Liebe und der Sex. Unser Thema heute. Wie erleben das geflüchtete Menschen, die jetzt hier leben? Lernen sie leicht Leute kennen oder erfahren sie krasse Ablehnung? Wie läuft das Kennenlernen? Welche kulturellen Missverständnisse gibt es da vielleicht beim Daten?
Über all diese Fragen habe ich mich mit Solma Skolzabachi-Broglawski unterhalten. Die Psychiaterin aus Bielefeld, die arbeitet tagtäglich mit Flüchtlingen. Und ich habe sie gefragt, wenn es ums Flirten, Kennenlernen gilt, was ist da für Geflüchtete eine zentrale Frage?
Die Frage, wie gestalte ich Erstkontakt? Das Problem ist nur, dass die Kultur der Erstkontaktaufnahme, ob das man das Flirten nennt oder die erste Begrüßung nennt oder Warmwerdenphase, ist durchaus anders hier bei uns, zumal wir sehr viele Menschen aktuell haben, wo der Erstkontakt teilweise aus politischen Gründen innerhalb der unterschiedlichen Geschlechter verboten ist, sodass sie gar nicht geübt sind. Also sie haben in der Schule das nicht geübt, es war nicht zweigeschlechtlich, sodass sie erstmal tatsächlich eine harte Übungsphase auch sein könnte.
Mit welchen Fragestellungen kommen dann geflüchtete Frauen oder auch Männer in eine Beratung, wenn es um solche Themen geht?
Also die Frauen, die sind natürlich erstmal gar nicht gewohnt, diese Forscherrolle zu haben, die vor allem die Frauen aus Afghanistan oder auch teilweise schiitischen Irak, die haben ja gelernt, eher die zurückhaltende Rolle anzunehmen, erstmal den Antrag zu bekommen. Das heißt, sie trauen sich teilweise gar nicht, in Antrag zu gehen. Bei den Männern ist es etwas anders. Sie missdeuten manchmal die Rolle der Frauen hier bei uns, interpretieren das viel zu freizügig, als es tatsächlich auch der Fall ist. Also sie interpretieren manchmal Einladungen, wo gar keine Einladung ausgesprochen war, sondern einfach eine Freundlichkeit.
Also ein Lächeln einer Frau wird dann möglicherweise missverstanden.
Genau, also eine Frau, die lächelt, ihre Haare offen trägt oder mich direkt anguckt. Wir müssen ja auch bewusst werden, dass wir ja in Deutschland die Kultur haben, schau mich bitte an. Das ist aber in vielen Ländern, vor allem bis im Nahen Osten, aber auch im weiten Afrikas oder auch im Ostasien nicht üblich. Man guckt sich nicht an, es sei denn, man will konkret was von jemandem haben. Und das ist schon eine Aufforderung. Ab und zu habe ich wirklich die Aufgabe, diese Banalitäten oder vermeintliche Banalitäten zu übersetzen.
Gucken die Leute dann auch eher einfach, weil es erstmal auch so neu ist in der eigenen Community nach einer Partnerin oder einem Partner oder versucht man dann auch hierzulande sozusagen Erfahrungen zu sammeln?
Also ich hatte vor kurzem eine iranische Studentin, die auch auf Doktoratstudium hier ein Stipendium bekommen hat und sie sagte, ich würde so gerne hier ausgehen und auch Männer kennenlernen, aber die sind mir alle so forsch und so weiter und ich habe das Gefühl, auch meine Art kommt nicht an. Dann habe ich sie eingeladen, in der Gruppentherapie bei mir teilzunehmen und einfach mal die Deutschen zu beobachten, einfach unter Aufsicht und ich erkläre ihr dann nach der Gruppe und sie sagte, ja, das sind teilweise Dinge, die bei uns einfach negativ besetzt sind. Man wird als Prostituierte angesehen oder als keine ehrenvolle Frau, wenn man so jemanden einlädt, zum Beispiel Kommilitonen, komm, ich lade dich heute auf eine Tasse Kaffee und Croissant und wir gucken mal. Das konnte sie sich gar nicht erlauben. Dabei ist sie eine sehr emanzipierte Frau und sie hat auch jetzt nicht dieses Stereotyp erfüllt von wegen Kopftuch und verschleiert und so weiter. Aber offen ranzugehen und Kontakt aufzunehmen, Blickkontakt, Körpersprache, das müssen wir erstmal üben. Wir haben gar nicht mal mit der Sprache geübt, sondern erstmal die Körpersprache. Der deutsche Mann hat eine ganz andere Körpersprache als der südländische Mann. Also für eine Südländerin, für eine Orientalin ist er zu offen, der geht direkt zu, der ist zu forsch und auch grenzüberschreitend, wie das manchmal empfunden. Dabei kann der Deutsche genauso schüchtern sein wie ein Südländer. Nur das kommt nicht rüber, weil er Blickkontakt aufnimmt, weil er die Schultern nach oben hat und weil er ständig einem anschaut. Auf der anderen Seite weiß man nicht, warum der dann eine Armlänge entfernt bleibt, während der Südländer gern fast an einem klebt. Also das muss man alles einfach übersetzen.
Genau, und umgekehrt, wenn dann Frauen oder Männer auf Deutsche in Anführungsstrichen zugegangen sind, gibt es dann auch Ablehnung oder Diskriminierungserfahrungen?
Ja, es gibt beides. Allein erster Date, wir treffen uns um 5 Uhr, was ist schon 5 Uhr, 10 nach, 10 vor, pünktlich, unpünktlich. Das Verständnis, wann man die gegenseitige Familie kennenlernt. Für die einen ist es ja verschlingen aus seitens der Familie, für die anderen ist es eine Selbstverständlichkeit. Für eine Orientalin ist es zum Beispiel Ausdruck des nicht gewollt werden, wenn man der Familie nicht vorgestellt wird, wobei der deutsche Junge würde sagen, es geht noch meine Mama nichts an, so ungefähr. Und das kann durchaus zu Missverständnissen führen, wobei dies ist nicht viel anders als viele Missverständnisse innerhalb einer Kultur.
Welche Rolle spielt zum Beispiel auch eben dann Religion, also dass der Partner oder die Partnerin dem Glauben angehört?
Das könnte eine Rolle spielen, je nach religiöse Hintergründe, beziehungsweise wie tief drin die religiöse Vorstellungen sind. Ich erlebe bei der Migranten oder Zugewanderten dieser Generation eine ganz andere Verhaltensweise als die der 90er Jahre oder der 70er Jahre. Da war durchaus interreligiöse Partnerschaften üblich und verständlich. Aktuell habe ich das Gefühl, dass man dieser interreligiöse Thematik eher zurückhaltend gegenübersteht, warum auch immer. Aber Religion kann eine Rolle spielen, kann auch eine hinderliche Rolle spielen, kann aber auch eine beflügelnde Rolle spielen. Hängt davon ab, was für eine Subkultur oder was für eine Grundeinstellung jemand dazu hat.
Die Religion ist nur ein Faktor von vielen bei der Partnersuche, sagt die Bielefelder Psychiaterin und Psychotherapeutin Solma Skolcabahi-Broglawski vom Medizinischen Institut für transkulturelle Kompetenz.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Es war vor 2 Jahren am Hauptbahnhof in Wien. Da haben sie sich kennengelernt. Hanna, 28, sie hat als Flüchtlingsbetreuerin gearbeitet. Und Idris, 25, er ist aus Afghanistan nach Österreich gekommen und war vorher Manager eines Busunternehmens. Hanna war Studentin.
Die beiden sind jetzt ein Paar, leben zusammen in Wien. Und ich wollte von Hanna wissen, war es eigentlich Liebe auf den ersten Blick?
Naja, Liebe vielleicht nicht, aber das war auf jeden Fall Interesse. Also ich habe an seinen Augen gesehen, dass da ein interessanter Mensch dahinter steckt. Und ihm ging es genau gleich. Also das haben wir beide auch bemerkt. Also das war auf jeden Fall ein Moment, als wir uns das erste Mal in die Augen gesehen haben.
Und wie ist dann der Kontakt weitergelaufen?
Wir haben uns dann, als wir uns mehrmals gesehen haben und klar war, dass er nicht auf der Durchreise ist, haben wir irgendwann Facebook ausgetauscht und haben dann im Chat uns näher kennengelernt.
Und irgendwann folgte dann die Beziehung. Und ich frage mich, wie war das denn am Anfang, als ihr dann zu zweit durch Wien gelaufen seid? Hattet ihr das Gefühl, da gibt's Blicke? Habt ihr so Vorurteile gespürt?
Eigentlich nicht. Also Blicke gab es schon, aber ich bin viel in der LGBTQIA-Community unterwegs oder mit Drag Queens. Das heißt, ich bin da schon einiges gewohnt und mir fällt das gar nicht mehr so auf.
Ja.
Ich habe schon Blicke bemerkt, vor allem dann auch, weil ich komme eigentlich vom Land, ich komme eigentlich aus dem Westen, aus Vorarlberg bei Lindau im Bodensee und dort hat man schon mehr gemerkt, ja.
Da wart ihr dann auch und habt deine Familie besucht und Freunde, wie war das denn?
Meine Familie ist sehr aufgeschlossen. Eigentlich habe ich mich gefreut, dass ich ihnen allen vorstellen kann. Und die haben sich auch gefreut und wir haben auch gemerkt, dass wir uns sehr lieben und dass das was Ehrliches ist zwischen uns. Und da haben sich auf jeden Fall alle sehr gefreut, dass ich so einen Menschen kennenlernen konnte. Aber ansonsten hat er sich sehr viel Mühe gegeben, das habe ich gemerkt. Er hat sich sehr viel Mühe gegeben, sich aufzuschließen für eine neue Kultur, für eine neue Lebensweise und die wirklich anzunehmen, obwohl er immer noch seine eigenen Werte lebt.
Hast du da ein Beispiel? Was heißt das, seine Werte leben?
Ja, er ist Moslem und ist gläubig und ich bin Atheistin. Und das ist schon auch ein Thema, wo es manchmal Diskussionen gibt, weil ich das gar nicht verstehen kann. Ich hatte noch nie an Gott geglaubt. Für mich existiert das einfach nicht. Ich bin ein Kind der Wissenschaft. Für mich gibt es für alles eine logische Erklärung oder eine Erklärung, die noch aussteht. Und das ist, glaube ich, das Einzige, wo ich mich manchmal auch wundere, wie Menschen Sachen erklären können, indem sie wirklich nur ihren Glauben nützen.
Und trotzdem gibt es mehr, was Hannah und ihren Freund Idriss verbindet, als sie trennt.
Probleme haben sie eher, wenn es um das Asylverfahren von Idriss geht. Ob er in Österreich bleiben darf, das ist noch offen. Und darüber sprechen wir gleich in Eine Stunde Liebe.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Und wir sprechen heute über verschiedenste Liebes- und Beziehungsgeschichten von Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, jetzt in Europa leben. So wie Idriss aus Afghanistan, der seit 2 Jahren in Österreich ist. Mittlerweile wohnt Idriss mit seiner Freundin Hannah in Wien zusammen. Er macht eine Lehre zum Koch, lernt Deutsch.
Und dann bekommt Idriss einen negativen Asylbescheid. Darüber haben verschiedene Medien in Österreich berichtet und wir haben die Geschichte der beiden im Kurier entdeckt und darüber mit Hannah gesprochen, weil im Schreiben an Idriss stand unter anderem auch, es sei für ihn zumutbar, sich mit seiner Freundin im Herkunftsland, also in Afghanistan, niederzulassen. Und ich wollte von Hannah wissen, wie die beiden auf diesen Brief reagiert haben.
Wir haben den Brief schon erwartet, weil der Herr vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, wie es in Österreich heißt, ihm gar nicht zugehört hat und ihm auch gesagt hat, er glaubt ihm nicht.
Nur ganz kurz, er glaubt ihm nicht bedeutet in dem Zusammenhang, Idriss sagt, er wurde von den Taliban verfolgt und das wird ihm nicht geglaubt.
Es wird ihm gar nichts geglaubt, es wird ihm sein Name nicht geglaubt, es wurden nicht einmal Recherchen angestellt dazu. Sie glauben ihm einfach nicht und haben auch kein Interesse, das nachzuverfolgen.
Als du diesen Satz gelesen hast, es ist ihnen zumutbar, sich mit ihrer Freundin im Herkunftsland niederzulassen, gemeint ist Afghanistan. War das dann verwunderlich für dich?
Es war ein Schlag ins Gesicht eigentlich. Vor allem bei uns steht beim Bundesministerium für Äußeres, steht eigentlich auf der Website, es gibt eine Reisewarnung 6/6 für Afghanistan. Es wird Österreicherinnen nahegelegt, schnellstmöglich das Land zu verlassen. Und dann sagen sie mir, dass ich eigentlich runterziehen könnte.
Habt ihr als Paar das Gefühl, dass es auch bürokratische Hürden gibt, Integration zu verhindern?
Ja, schon. In diesem Bescheid steht auch drinnen, eigentlich hätte er gar keine so feste Bindung eingehen dürfen mit mir, weil er ja wusste, dass sein Bescheid noch aussteht und dass er gar nicht wissen konnte, wie der ausgeht und ob er überhaupt hierbleiben darf. Das heißt, auf der einen Seite sagen sie einem, man soll sich integrieren und auf der anderen Seite heißt es dann, ja, aber du hast viel zu viel gemacht, eigentlich darfst du das nicht. Ich habe auch schon mehrere Bescheide gelesen, wo eben genau das Gleiche drinnen steht. Auf der einen Seite wird bemängelt Deutschkenntnisse, obwohl sie ja nicht einmal für alle Kurse gibt. Auf der anderen Seite sagen sie dann aber, ja, warum hast du das überhaupt gemacht? Weil eigentlich hättest du das gar nicht machen brauchen, weil es war ja nicht klar, dass du bleiben darfst.
Ihr wollt jetzt juristisch dagegen vorgehen. Wie hoffnungsvoll seid ihr da?
Eigentlich sehr, weil ich doch noch das Gefühl habe, in einem Rechtsstaat zu leben, auch wenn ich bisher wenig davon bewiesen bekommen habe in diesem Bereich. Aber ich als Österreicherin fühle, dass ich durch mein Recht ihm sein Recht noch stärken kann, auf eine faire Anhörung, die er ja noch nicht hatte.
Ohne dich sähe es vielleicht anders aus, dass er nicht wüsste, auf welche Rechte er pochen kann.
Genau, ja. Und das macht mir eigentlich auch Angst für die ganzen anderen Menschen, die eigentlich unsere Hilfe bräuchten und die sich vielleicht nicht so gut, weil er hat sich auch nicht so gut vorbereitet auf dieses Interview. Warum auch? Er erzählt seine Geschichte, er muss ja nicht irgendwas sich ausdenken, ja. Und sich groß vorbereiten. Und da fühle ich eigentlich mit den ganzen Menschen, die keine so starke Unterstützung haben, wie er es hat. Aber was ich doch sehr positiv finde, dadurch, dass meine Familie sich einen Anwalt für ihn leisten kann und will, können wir unser Leben jetzt gerade weiterleben. Weil wir alle diese Angst und diese negativen Gefühle, die wir haben, laden wir alle bei unserem Anwalt ab. Oder er gibt uns jetzt eigentlich die Hoffnung. Ja.
Gab es dann auch schon mal den Kommentar, vielleicht sogar aus dem Freundeskreis, warum heiratet ihr nicht?
18. Ja, den habe ich schon oft gehört, den Kommentar.
Nervt dich?
Gar nicht. Es ist ja irgendwo legitim, ja. Erstens ist es gar nicht mehr möglich, soweit ich weiß, durch eine Heirat sofort ein Bleiberecht zu erwirken. Das wäre mal erstens. Zweitens müsste er dann sowieso gehen, wenn dann der Bescheid negativ ist. Das heißt, er wäre eine Zeit lang in Kabul, wo sein Leben einfach bedroht ist. Und da ist jeder Tag ein Tag zu viel. Das möchte ich nicht riskieren. Und wir möchten beide, dass er es auch ohne das schafft, weil es muss ohne das schaffen sein, weil, wie gesagt, wir in einem Rechtsstaat leben und er ein Recht auf eine faire Anhörung hat. Das heißt, es muss gar nicht nötig sein zu heiraten. Mhm. Außerdem, solange wir in Österreich auch keine Ehe für homosexuelle Paare haben, möchte ich auch gar nicht heiraten.
Österreich ist ja bei den Wahlen stark nach rechts gerückt. Wie ist es da, mit Idriss zusammen zu sein? Und kriegt ihr das als Paar dann mit, wenn ihr auf der Straße unterwegs seid? Dass eine Stimmung auch irgendwie anders geworden ist in dem Land?
Also bisher auf der Straße habe ich es noch nicht gemerkt. Ich habe es eben vor allem gemerkt an den Kommentaren, die wir für die Artikel bekommen haben. Das sind mittlerweile schon 2 Artikel, die in Österreich veröffentlicht wurden. Da hat man es stark gemerkt und ich mache mir halt Sorgen, weil ich mir schon eine Zukunft vorstelle und ich stelle mir auch vor, mit ihm Kinder zu haben und ich stelle mir auch vor, wie es sein wird, wenn das weiter in diese Richtung geht, wie es irgendwann sein wird, Kinder mit einem Mensch zu haben, der einen Migrationshintergrund hat und wie diese dann aufwachsen werden oder was für Probleme die Kinder bekommen könnten.
Hanna über ihre Beziehung zu Idriss.
Das war sozusagen die Sicht einer EU-Bürgerin auf ihre Beziehung mit einem Mann aus Afghanistan. Gleich hören wir die Geschichte eines Syrers in Deutschland, noch auf der Suche nach Liebe.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Omar ist vor 2 Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen, mit Ende 20. Und Deutschlandfunk Nova-Reporter Dominik Schottner hat Omar seither begleitet beim Sprachkurs, bei der Wohnungssuche.
Höchste Zeit mal zu gucken, wie läuft es bei Omar mit der Liebe? Gibt es da eine Freundin oder vielleicht eine Affäre? Dominik, hat Omar hier die Liebe gefunden?
Ach, ich glaube leider nein, nicht wirklich. Omar ist nämlich in der Tat viel zu Hause. Er geht zu seinem Deutschkurs zwar täglich und auch ins Fitnessstudio, aber er hat eben eine Einzimmerwohnung, er hat keinen Job, auch keine wirklich vielversprechende Perspektive. Und deswegen redet er über Liebe und Sex nicht so wirklich gerne, weil das Thema ihn natürlich sehr belastet, sehr beschäftigt. Und ich muss auch sagen, so eine Beziehung im klassischen Sinne, so mit Sehen und zusammen Zeit verbringen und vielleicht auch Sex haben, hatte er in Deutschland zumindest bislang nicht. Das nervt ihn selber kolossal, aber noch mehr nervt ihn, dass seine Eltern, die noch in Syrien sind, ihn wirklich ständig drauf ansprechen.
Meine Mutter sagt immer, deine Cousin und deine Onkel und deine alle heiraten und warum du nicht?
Woran, sag mal, liegt es? Also 2 Jahre ist er jetzt schon hier, das ist eine Zeit, da schaut man sich doch eigentlich auch um, oder?
Klar, das tut Omar natürlich auch, aber er hat wirklich sehr klare Vorstellungen, wie seine Frau sein soll. Macht die Suche nach einer Partnerin jetzt nicht wirklich leichter. Er spricht zum Beispiel immer wieder davon, dass seine Frau gut für ihn kochen können sollte. Ja, aber gleichzeitig soll sie halt auch klug sein und sie soll selbstbewusst sein und sie soll eben kein Heimchen am Herd sein. Ich sag mal, es ist nicht völlig unmöglich, so jemanden zu finden, aber es kommt mir dann doch manchmal ein bisschen engstirnig vor, auch so ein bisschen unbeholfen, weil er weiß natürlich, dass hier in seiner neuen Heimat in Deutschland die Mehrheit der Frauen einfach ziemlich anders drauf ist. Und dann muss man auch sagen, ist Omar selbst auch sehr in sich gekehrt. Hab schon gesagt, er ist viel zu Hause, er schläft lange, er geht spät ins Bett. Und selbst wenn er aktiver wäre, sagt er, dann fehlt ihm einfach das Geld, um zum Beispiel in eine Bar oder in einen Club zu gehen. Was eigentlich ganz schade ist, weil er ist im Kern so ein echt sehr sympathischer, kluger Typ, der gerne in der Gruppe Musik macht zum Beispiel oder Sport treibt und beste Voraussetzungen hätte, um jemanden kennenzulernen.
Woran liegt es dann, dass das nicht klappt mit dem Kennenlernen? Hat er da selber eine Theorie?
Er hat eine Theorie, aber die kann er nicht so richtig gut ausdrücken, weil sein Deutsch einfach noch nicht so wahnsinnig gut ist. Er hat jeden Tag Sprachunterricht, aber bei ihm bleibt da weniger hängen als bei seinen syrischen Freunden, die ich auch kenne. Die haben selber zwar jetzt auch keine Beziehungen deswegen, aber sie haben einfach viel mehr Kontakt zu Deutschen als Omar und sind deswegen viel flüssiger im Deutschen. Omar ist da natürlich auch manchmal dabei und ich war auch schon dabei und habe beobachtet, er kommt gut an, auch bei Frauen, aber die Sprachbarriere, die bringt ihn eben nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann geht es nicht weiter, gerade auch, weil sein Englisch so lala ist. Aber man muss auch sagen, Omar bleibt optimistisch, dass es irgendwann mal klappen wird mit dem Kennenlernen.
Ich glaube, später, wenn ich arbeite und spreche Deutsch gut, das ist, machen mir kann wissen mehr Leute.
Erschwerend kommt er noch dazu mit dem Kennenlernen. Omar lebt in Brandenburg an der Havel. Das ist eine kleine Stadt, so eine Stunde von Berlin entfernt. Seine Freunde und auch sein Cousin zum Beispiel, die leben aber in Berlin. Deswegen will er jetzt in die große Stadt ziehen. Aber da ist dann das nächste Problem, die Wohnungssuche. Die ist da ja auch nicht so ganz einfach.
Absolut. Egal jetzt aber auch, ob er jetzt gerade in Brandenburg lebt oder eben dann vielleicht bald in Berlin. Es gibt ja zumindest noch das Netz, Online-Dating-Möglichkeiten. Benutzt Omar so Tinder, Lovoo oder sowas?
Hätte ich jetzt gedacht, dass er das tut. Habe ihn danach gefragt und damit gerechnet eigentlich, dass er sagt, ja klar, nehme ich, benutze ich. Aber es kam dann ziemlich anders.
Tinder? Tinder probiert?
Kennst du Tinder? App? Die App Tinder?
Nein. Was ist das?
Siehst du, gibt also tatsächlich auch noch Leute, die Tinder nicht kennen und auch überhaupt nicht kennenlernen wollen. Ich habe die App Omar dann natürlich gezeigt und ein bisschen erklärt. Hier, so geht es mit dem Swipen links, rechts. Hat ihn ehrlich gesagt nicht so überzeugt. Aber so ganz ohne Online-Flirts lebt sie es im Jahr 2017 einfach doch schlecht.
Das heißt, er ist schon irgendwie im Netz dann doch unterwegs?
Er ist sehr viel im Netz unterwegs, er hat ja auch viel Zeit. Vor einem Jahr hat Omar mir damals ohne Mikro erzählt, dass er eine Frau kennengelernt hat, die er sogar heiraten möchte. Da waren seine Augen ganz glänzend, ja. Problem war nur, die lebt in Marokko und Omar hatte sie selbst noch nie in echt gesehen, sondern er hat sie nämlich über Facebook kennengelernt. Die beiden haben sich dann online geschrieben, er hat ihr sogar mal für neues Handy Geld geschickt und dann wollten sie sich als Höhepunkt in Istanbul treffen. Da kommen beide ganz gut und günstig hin, aber da ist leider nichts draus geworden und danach ist der Kontakt dann auch eingeschlafen. Omar ist jetzt heute sehr enttäuscht darüber und will erstmal keine arabischen Frauen mehr kennenlernen, denn er sagt, er findet sie nicht aufrichtig.
Oft die Mädchen in Europa ehrlich, aber Arab leer.
Ja, Omars Konsequenz daraus ist jetzt, er hat sich einfach mal mit einer Ukrainerin angefreundet. Irina heißt die, hat er auch wieder über Facebook kennengelernt. Die beiden haben sich aber immerhin schon mal in echt getroffen und zwar in Katowice in Polen. Da arbeitet Irina manchmal. Jetzt am Wochenende will sie Omar dann in Brandenburg an der Havel besuchen. Dafür fährt er erst aber mal nach Polen, um sie zu holen. 7 Stunden mit dem Bus hin, 7 wieder zurück. Vielleicht ist das ja die große Liebe.
Es bleibt spannend.
Sehr spannend. Das ist mal ein Cliffhanger hier.
Ist ja auch ein Thema, das uns in eine Stunde Liebe weiter begleiten wird. Wir hoffen, wir konnten euch heute ein paar Einblicke liefern.
Das war nochmal eine Stunde Liebe zu Flüchtlingen, der Liebe und dem Sex.
Und alle Folgen von eine Stunde Liebe, die findet ihr auch auf iTunes, Spotify und deutschlandfunknova.de.
Danke fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.